HR Info. Hessen.
Eigentlich weiß keiner so genau, was Ultrafeinstaub mit uns macht und ob es zum Beispiel unsere Gesundheit gefährdet. Das ist eines unserer Themen jetzt in der Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Gabi Beck. Was allerdings klar ist, ist, dass am Frankfurter Flughafen die Konzentration von Ultrafeinstaub höher ist als anderswo. Das haben das Umwelt- und das Verkehrsministerium in Hessen jetzt mitgeteilt. Aus Wiesbaden HR-Info-Korrespondent Nikolas Buschlüter.
Seit 2 Jahren saugen insgesamt 4 Messstationen rund um den Frankfurter Flughafen die Luft ab und prüfen sie auf Ultrafeinstaub. Der neueste Zwischenbericht des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie bestätigt die Ergebnisse des Vorjahres, erzählt Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen.
Also der Flughafen ist eine Quelle von Ultrafeinstäuben, das ist das Ergebnis der Messungen.
Eine Messstation, die direkt zwischen dem Flughafen und der A3 steht, hat sogar festgestellt, dass die Zahl der Ultrafeinpartikel vom Airport erheblich höher ist als die von der Autobahn. Es liegt also auf der Hand. Flugzeuge stoßen beim Starten, Landen und Rollen beträchtliche Mengen an Ultrafeinstaub aus. Das Problem, die Forschung über diese superkleinen Teilchen ist noch nicht besonders weit gekommen, sagt die grüne Umweltministerin Priska Hinz.
Wir wissen, dass es lungengängige Schadstoffe sind. Wir wissen aber nicht, welche Gesundheitsgefahren von Ultrafeinstäuben tatsächlich ausgehen.
Und da es diese Nachweise noch nicht gibt, existieren für Ultrafeinstäuber auch noch keine europaweiten Grenzwerte, wie es sie für andere Luftschadstoffe gibt. Das wollen die Grünen gerne ändern, geben aber zu, dass neue EU-Grenzwerte in der Regel über 10 Jahre auf sich warten lassen. Etwas einfacher erscheint den beiden Ministern deshalb, auf die Verringerung von Schwefel im Flugzeugtreibstoff zu drängen. Denn, so Tarek Al-Wazir, wo viel Schwefel, auch mehr Ultrafeinstäube. Deshalb:
Je sauberer in Anführungszeichen das ist, was man tankt, umso wahrscheinlicher ist, dass weniger hinten emittiert wird.
Bisher liegt der europaweite Schwefelgrenzwert in Kerosin bei 3 Gramm pro Kilogramm. Der für Autos, Bahnen und Schiffe dagegen sehr viel niedriger, bei nur 0,01 Gramm pro Liter Kraftstoff. Ultrafeinstäuber eindämmen könne man aber auch, indem man die Klimaanlagen von wartenden Flugzeugen am Gate abstelle, schlägt der Minister vor.
Die wird in aller Regel dadurch betrieben, dass das sogenannte Hilfstriebwerk läuft. Auch da wird Kerosin verbrannt und da kann man relativ einfach beispielsweise, indem man quasi per Schlauch eine Klimaanlage kalte Luft ins Flugzeug bringt, dafür sorgen, dass man an dieser Stelle das Hilfstriebwerk nicht mehr braucht.
Bis jedoch diese Änderungen greifen würden, wenn überhaupt, dürften noch viele Ultrafeinstaubpartikel um den Frankfurter Flughafen herumwehen. Und das, so Wissenschaftlerin Diana Rose, meist in 2 Richtungen.
Das heißt also, in Hauptwindrichtung wäre das die Stadt Frankfurt. Und in der zweithäufigsten Windrichtung wäre das der Landkreis Groß-Gerau.
Ultrafeinstaub fliegt besonders stark rund um den Frankfurter Flughafen. Nikolas Buschlüter über die Ergebnisse der Messung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Wir haben also einen neuen Schadstoff ausfindig gemacht, von dem bisher wenig die Rede war. Doch was macht Ultrafeinstaub genau mit uns und unserem Klima? HR-Info-Reporter Roman Warschauer hat recherchiert und seine Erkenntnisse zusammengetragen.
Wenn man von Ultrafeinstaub spricht, dann geht es nicht um eine spezielle Stoffart, sondern die Bezeichnung bezieht sich rein auf die Größe des Staubpartikels.
Und wie groß bzw. klein ist denn nun Ultrafeinstaub?
Diese Frage kann Marion Wichmann-Fiebig beantworten. Sie ist Leiterin der Abteilung Luft beim Umweltbundesamt. Ultrafeinstaub sei noch einmal sehr viel kleiner als der herkömmliche Feinstaub, der rund 10 Mikrometer klein ist.
Ultrafeine sind kleiner als 0,1 Mikrometer. Das sind 100 Nanometer, um nochmal so einen Begriff zu sagen. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht mehr wiegen. Sie sind unvorstellbar klein.
Ein Vergleich macht den Unterschied noch einmal greifbarer. Wenn ein Feinstaubpartikel so groß wie ein Fußball wäre, entspräche Ultrafeinstaub der Größe eines Stecknadelkopfs.
Wie entsteht Ultrafeinstaub?
Feinstaub generell entsteht vor allem durch Verbrennungsprozesse in Automotoren, in Kraftwerken, in Heizungen. Der Ultrafeinstaub ist dabei ein Anteil des freigesetzten Feinstaubs.
Vor allem auch durch den Flugverkehr, also durch die Triebwerke der Flugzeuge, aber auch durch den Straßenverkehr, durch die Verbrennungsmotoren. Das sind wesentliche Quellen. und auch im Innenraum. Wenn sie Kerzen abbrennen, wenn sie kochen und gerade dabei Öl aufheizen, dann haben sie plötzlich in ihrer Wohnung ganz, ganz viele ultrafeine Partikel.
Während durch Filtern und andere Abgasnachbehandlungen bei Autos der Feinstaubanteil generell verringert werden kann, ist das bei Flugzeugtriebwerken nicht so einfach oder sogar gar nicht möglich. Auch die hohen Druckverhältnisse in den Flugzeugmotoren fördern den Ultrafeinstaubanteil in den Abgasen. Ultrafeinstaub kommt übrigens auch natürlich vor, etwa bei Vulkanausbrüchen, Waldbränden oder etwa in Form von ultrafeinen Salzpartikeln am Meer.
Das Messen von Ultrafeinstaub gilt als schwieriger und ist noch gar nicht so lange möglich. Warum?
Das liegt vor allem an der sehr geringen Größe und dem damit niedrigen Gewicht der Partikel. Ultrafeinstaub muss, anders als herkömmlicher Feinstaub, daher gezählt und nicht gemessen werden. Eine Herausforderung, wie Marion Wichmann-Fiebig vom Umweltbundesamt erklärt.
So einen Partikelzähler zu bauen, der dann das wirklich gut und belastbar und vergleichbar erfasst und das ohne, dass da täglich noch ein Mensch daneben steht, der den bedient, das war schon recht aufwendig. Aber mittlerweile gibt es Geräte, die da recht zuverlässig sind und auch vergleichbar. Daten liefern.
Feinstaub ist gesundheitsschädlich. Wie gefährlich ist dann Ultrafeinstaub?
Abschließend geklärt ist das noch nicht. Das liegt auch an der deutlich schlechteren Datenlage bei Ultrafeinstaub. So wird erst nach und nach eine größere Anzahl an Studien veröffentlicht. Auch sind die einzelnen Studien nur bedingt miteinander vergleichbar. Allerdings vermutet wird deswegen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Ultrafeinstaubbelastung und unterschiedlichen Erkrankungen gibt, der Atemwege etwa oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Soweit Roman Warschauer. Er hat die neuesten Erkenntnisse über Ultrafeinstaub zusammengetragen. Noch ist nicht genau klar, was der Stoff mit uns macht. Das Land Hessen möchte aber genauer wissen, welche Auswirkungen Ultrafeinstaub auf die Gesundheit und die Umwelt hat. Deshalb hat in dieser Woche in Frankfurt eine Expertenanhörung zum Thema Ultrafeinstaub stattgefunden. Fokus war unter anderem, wie können wir die Belastung reduzieren, vor allem rund um den Flughafen. Lars Hofmann berichtet.
Sie entstehen schon beim Starten in den Flugzeugturbinen.
Beim Fliegen wird ein Flugtriebwerk eingesetzt, in dessen Inneren eine Brennkammer begeben wird. Diese Brennkammer setzt Kerosin mit Luft um und bei dieser Umsetzung von Kerosin entstehen feinste Rußpartikel. Das nennt man auch Ultrafeinstaub,
sagt Manfred Aigner. Er ist Direktor des Instituts für Verbrennungstechnik des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Stuttgart. Ultrafeinstaubpartikel bei Flugzeugen ließen sich nicht einfach mit einem Filter auffangen.
Bei Flugzeugen kann man Ultrafeinstaub nicht herausfiltern. Man müsste ein sehr feines Filter an den Auslass des Triebwerkes setzen. Dabei würde der Schub reduziert werden, eben genau das, was man erzeugen will, den Vorwärtsschub. Das geht tatsächlich nicht.
Dennoch, es gäbe Möglichkeiten, den Ultrafeinstaub zu reduzieren, sagt Professor Manfred Aigner. Der Schwefelgehalt im Kerosin könne leicht auf Null gesetzt werden. Das reduziere dann auch den Ultrafeinstaub, der beim Fliegen ausgestoßen wird. Beim Schwefelgrenzwert im Kerosin will auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ansetzen.
Da sind bisher noch 3 Gramm erlaubt. Für den normalen Diesel ist es 0,01. Und ich glaube, dass an so einer Stelle man schneller handeln muss. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt auf der Bundesebene, auf der europäischen Ebene auch aktiv werden.
Professor Manfred Aigner sieht aber noch einen anderen Weg, den Ultrafeinstaub zu reduzieren. Flugzeuge sollten, sobald wie möglich, nicht mehr mit fossilem Brennstoff angetrieben werden.
Der schnellste Weg, um Ultrafeinstaub zu reduzieren, ist der Einsatz von alternativen Treibstoffen, synthetischen Treibstoffen. Mit denen kann man die Ultrafeinstaubemissionen halbieren, ohne am Triebwerk irgendetwas zu ändern.
An solchen synthetischen Brennstoffen, gewonnen mit Strom aus erneuerbarer Energie, wird derzeit geforscht. Manfred Aigner vom Institut für Verbrennungstechnik will beim Fliegen aber nicht nur den Ultrafeinstaub reduzieren.
Die Vision ist, dass wir den Null-Emissions-Luftverkehr anstreben. Und da meinen wir natürlich den Feinstaub, da meinen wir aber auch die Stickoxide und da meinen wir Schwefelemissionen, aber wir meinen damit eben auch CO2. Alle schädlichen Emissionen für die Umwelt müssen reduziert werden.
Soweit Lars Hofmann über die Möglichkeiten, die kleinsten Partikel des Feinstaubs, den Ultrafeinstaub, rund um den Flughafen zu reduzieren. Noch vor 10 Jahren war Feinstaub ein echtes Aufregerthema in Hessen, denn an einigen Orten wurden die EU-Grenzwerte allzu oft überschritten. Doch glücklicherweise sank die Belastung kontinuierlich. Spätestens seit dem Dieselskandal standen andere Luftschadstoffe im Fokus, nämlich die Stickoxide. Dabei ist das Thema Feinstaub für viele Menschen keineswegs vom Tisch, sondern ein tägliches Ärgernis. Tobias Lüppen mit Beispielen aus Hessen.
Die Friedberger Landstraße, eine vierspurige Ausfallstraße in Frankfurt. Noch vor 10, 15 Jahren war sie als Feinstaubstraße verschrien. Im Jahr 2006 etwa wurde an der dortigen Messstelle an über 50 Tagen der zulässige Mittelwert von 50 Mikrogramm überschritten. Das Haarstudio Kristall liegt nur wenige Meter von der Messstelle entfernt. Besitzer Peter Bohländer findet die Luft heute sogar noch schmutziger als damals.
Der Verkehr wird immer mehr, es wird immer stauiger. Und manchmal hat man im Sommer das Gefühl, man kann die Luft schneiden. Also leider hat sich nichts gebessert.
Geht man nach den Daten des Hessischen Umweltamtes, dann ist die Feinstaubbelastung in Hessen deutlich zurückgegangen. Dennoch wurde der zulässige Tagesmittelwert allein an der Friedberger Landstraße auch im vergangenen Jahr noch 11-mal überschritten. Ähnlich viele Überschreitungen gab es auch in Kassel an der Fünffensterstraße, in Limburg an der Schiede oder an der Darmstädter Hügelstraße. Das räumt auch Hessens Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen ein.
Es gibt an Straßen, die sehr befahren sind, durchaus immer noch mal kurzzeitige Überschreitungen. Allerdings erreicht diese Überschreitung in keinem Mal die 35 Tage, wo dann der Grenzwert von 50 Mikrogramm überschritten werden müsste, um dagegen auch wirksam vorgehen zu müssen.
Hinz bezieht sich auf die EU-Regel, wonach der zulässige Tagesmittelwert an höchstens 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Tatsächlich wird diese Regel in Hessen seit 2012 flächendeckend eingehalten. Und auch beim Jahresmittelwert waren in den vergangenen Jahren keinerlei Überschreitungen festzustellen. Die Belastung ist also messbar gesunken und die Ministerin führt das auf das Handeln der Politik zurück.
Die Werte sind deshalb gesunken, weil man Umweltzonen eingerichtet hat in den Städten. Die Autos wurden dann mit Partikelfiltern nachgerüstet und die neuen Autos haben alle Partikelfilter. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Luft sich da sehr stark verbessert hat.
Kritische Umweltverbände wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz sehen allerdings keinen Grund zur Entwarnung. Der BUND hält nämlich die EU-Grenzwerte für zu hoch angesetzt und fordert, den zulässigen Jahresmittelwert auf 20 Mikrogramm zu halbieren, so wie in der Schweiz. Würde dieser Grenzwert auch in Hessen gelten, dann lägen auch in Hessen noch viele Punkte im roten Bereich. Aber ganz unabhängig von den Grenzwerten. Friseur Peter Bohländer, dessen Salon direkt an der Friedberger Landstraße in Frankfurt liegt, empfindet die Luft dort schlicht und einfach als gesundheitsschädlich.
Ja, ich huste mehr, was vorher auch nicht war. Wenn man 10 Jahre am gleichen Platz eigentlich ist und die Leute, die hier schon 25 Jahre wohnen, die haben wirklich da schon arge Atemprobleme.
Feinstaubbelastung an der Friedberger Landstraße in Frankfurt und anderswo in Hessen. Gefühlt ist sie immer noch hoch, auch wenn die Messwerte sinken. Tobias Lübben hat berichtet. Feinstaub, Ultrafeinstaub, der Hauptverursacher unseres Klimawandels ist und bleibt der CO2-Ausstoß von Autos, Industrie und auch von Flugzeugen. In erhöhter Menge ist CO2 für uns auch gesundheitsschädlich. Jeder kennt das, wenn im Klassenzimmer oder im Büro länger nicht gelüftet wurde, dann reagieren wir mit Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen, denn jeder von uns atmet ja CO2 aus. Schauen wir jetzt mal auf den Luftverkehr als CO2-Produzent. Zwar ist der Luftverkehr noch nicht einmal für 3% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, dennoch steht die Luftfahrtbranche in der aktuellen Klimadebatte durchaus im Fokus. Das war auch ein Thema der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig. Klar also, dass die Branche reagieren muss. Gleich mehrere Branchenverbände haben entsprechende Ziele und Schritte zur CO2-Reduktion angekündigt. HR-Info Luftfahrtexperte Roman Warschauer mit Einzelheiten.
Weniger fliegen, um das Klima zu entlasten, das ist naturgemäß eher keine Maßnahme, mit der sich die Luftfahrtbranche anfreunden kann. Sie setzt vor allem auf den technischen Fortschritt. Für Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr heißt das Investitionen in neue, deutlich sparsamere Flugzeuge.
Es bleibt auf absehbare Zeit unser größter Hebel, um möglichst umweltschonend zu fliegen. 221 neue Flugzeuge werden uns in den nächsten 8 Jahren zugehen. Und damit werden wir unter anderem unsere gesamte Langstreckenflotte bis Mitte des nächsten Jahrzehnts grundlegend modernisieren. neuen Flugzeuge werden unsere CO2-Emissionen nochmals um 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr senken.
Allerdings 1,5 Millionen Tonnen, das sind nicht ganz 0,5% der gesamten CO2-Emissionen der Lufthansa-Gruppe. Die Branche hat es sich aber zum Ziel gemacht, bis 2050 die Emissionen um die Hälfte zu senken. Die Lufthansa will deswegen unter anderem das Thema CO2-Kompensation weiter vorantreiben.
Seit diesem Jahr kompensieren wir den CO2-Ausstoß aller Dienstflüge unserer Mitarbeiter. Für unsere Kunden werden wir das Angebot zur CO2-Kompensation sichtbarer und leichter zugänglich in die Buchungsmasten integrieren.
Das scheint auch nötig zu sein, denn bisher nutzten nur ganz wenige Kunden die Möglichkeit, bei der Buchung auch gleich einen Aufschlag zu bezahlen, um an anderer Stelle CO2-einsparende Projekte zu unterstützen. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL, setzt mittel- bis langfristig vor allem auf alternative Kraftstoffe. Power to Liquid, der Fachausdruck dafür. Also mittels erneuerbarem Strom und CO2 aus der Atmosphäre oder aus Industrieanlagen wird neuer, dann klimaneutraler Kraftstoff gewonnen. Eine Technik, die heute aber einen wesentlichen Haken hat. Sie ist noch nicht wirtschaftlich, wie Uta Maria Pfeiffer, Leiterin Nachhaltigkeit beim BDL, erklärt.
Wenn Sie sich anschauen, wenn wir heute eine Anlage bauen würden, zum Beispiel auch hier in Deutschland, dann würde der Kraftstoff ungefähr 3,50 Euro kosten. Im Vergleich dazu, fossiles Kerosin bekommen wir zurzeit für 45 Cent. Das heißt, es ist ungefähr 8-mal so teuer.
Der Verband fordert deswegen die Politik auf, diese Technologie zu fördern. Schlägt unter anderem vor, die rund 1,2 Milliarden Euro aus der Luftverkehrssteuer dafür zu nutzen. Auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens wird gerade ein Flugzeug abgefertigt. Um es herum ein Gewusel an Fahrzeugen. Flugzeugschlepper, Gepäckwagen, Tankwagen, Catering-Fahrzeuge, Busse, um nur einige wenige zu nennen. Immer häufiger sind diese Fahrzeuge elektrisch unterwegs. Und das sorgt für eine bessere CO2-Bilanz des Flughafens. Dabei ist das nur ein Baustein von vielen. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender des Flughafenbetreibers Fraport.
Für uns als Flughafen geht es insbesondere um die Terminals und die vielen Gebäude. Dort also moderne Anlagen einzubauen für die Klimatisierung, für die Lüftung, den Fuhrpark zu erneuern, in alternative Antriebe, Dieselaggregate auszutauschen. Und es geht um Photovoltaikanlagen auf Dächern, also viele, viele Maßnahmen, an denen wir sehr konkret dran sind.
Schulte sagt, man habe die CO2-Bilanz bereits um 35% verbessern können, auf jetzt 190.000 Tonnen im Jahr. Das soll noch weitergehen. Bis 2030 eine weitere Halbierung, bis 2050 will man Deutschlands größten Flughafen dann CO2-neutral betreiben.
Anstrengungen der Luftfahrtbranche, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Roman Warschauer hat berichtet. Und das war unser Schwerpunkt zum Thema Luft und Luftbelastung.
HR Info, Hessen.
Mit Gabi Beck. Die Tücke von Großprojekten ist, meist werden sie viel teurer als ursprünglich geplant. So auch der Teilchenbeschleuniger Fair in Darmstadt. Die Kosten für das prestigeprächtige Projekt steigen von 1,4 auf 2,2 Milliarden Euro. Im Wesentlichen dürften die durch die Baukonjunktur deutlich gestiegenen Baupreise dafür verantwortlich sein. Auf das Land Hessen kommen Mehrkosten von 80 Millionen Euro zu. Volker Siefert ist dem nachgegangen.
Unterirdisch sollen kleinste Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Doch vor die Erkenntnis über den Urknall hat der Gott der Wissenschaft eine Riesenbaustelle gestellt. Gesamtkosten des Projektes derzeit 2,2 Milliarden Euro. Mit gravierenden Folgen für Hessen, meint Joachim Papendiek vom Bund der Steuerzahler.
Wir beobachten das Projekt und die Kostenentwicklung natürlich schon eine ganze Weile. Und wir haben aus dem Juli eine Information des Finanzministeriums bekommen, dass das Land Hessen bei den Mehrkosten mit rund 80 Millionen beteiligt sein wird. Das ist natürlich ein erheblicher Batzen für den Landeshaushalt.
Die Kosten für das Mega-Forschungsprojekt sind im Etat der grünen Wissenschaftsministerin Angela Dorn veranschlagt. Doch dort will man auf HR-Anfrage nichts von konkreten Mehrkosten wissen. Das Ministerium äußert sich nur schriftlich.
Die veranschlagten Gesamtkosten für Fair beliefen sich bislang auf 1,4 Milliarden Euro. Davon hatte das Land Hessen einen Anteil von rund 177 Millionen Euro. Für diesen Betrag wurde im Haushalt Vorsorge getroffen.
Nachfrage: Und wie hoch sind die Mehrkosten, die das Land tragen muss?
Die Verhandlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.
Das zuständige Ministerium weiß noch nicht, was das Finanzministerium auf Anfrage des Steuerzahlerbundes bereits bekannt gegeben hat. Joachim Papendieck meint, dass die Öffentlichkeit ein Anrecht auf Kostentransparenz hat.
Bei dem ganzen Projekt ist ja zu kritisieren, dass die Entwicklung und auch die Kostenentwicklung insbesondere sehr intransparent ist. Insofern ist das eigentlich nicht zu verstehen, dass man bei einer solchen Investition nicht besser plant, nicht genauer informiert. Und das wäre auch unsere Anforderung. Die Steuerzahler haben schon ein Recht darauf zu wissen, wie teuer das Ganze dann wird. Und wenn das Wissenschaftsministerium da jetzt nicht konkret antworten will, dann kann ich das nicht nachvollziehen.
Woher sollen die 80 Millionen Euro Mehrkosten am Ende kommen? Die Diskussion darüber hat bereits begonnen. Die Studierenden befürchten nämlich, dass bei ihnen am Ende gespart werden könnte. Markus Lamprecht vom Freien Zusammenschluss von Studierendenschaften.
In der Lehre fehlt das Geld in der Breite auf jeden Fall. Da ist die Bereitschaft auch nicht in dem Maße da. Das sind immer sehr zähe Verhandlungen. Es ist immer so, als ist es ein Stück guter Wille, dass dann doch irgendwie Geld mal locker gemacht wird, während das hier bei diesem Prestigeprojekt sehr leicht gelingt. Offensichtlich ist man hier in einem Sachzwang, man kommt aus dem Projekt nicht mehr raus und dann müssen die Gelder weiterfließen oder das Projekt muss abgebrochen werden, was wahrscheinlich noch teurer ist.
Der Betreiber von FAIR ist das Helmholtz-Zentrum in Darmstadt. Eine HR-Anfrage zu den Gründen für die Kostenexplosion ist bislang ohne Antwort wie eine Sternschnuppe im All verpufft.
Das Projekt eines Teilchenbeschleunigers kommt das Land viel teurer als geplant. HR-Info-Reporter Volker Siefert war das mit den Einzelheiten. Gerade Künstler haben in ihrer Karriere oft Phasen, in denen sie Wertschätzung benötigen, um weiterzukommen. Da kommen Kulturpreise oft gelegen. Wie der Darmstädter Musikpreis, er wird seit 2005 verliehen. Ausgelobt wird der Preis vom Darmstädter Förderkreis Kultur e.V. zusammen mit der Sparkasse Darmstadt. Den Preis erhalten seit 2005 Musiker und Komponisten aus dem Darmstädter Umland, aber auch Musiker, Musikwissenschaftler und Forscher, die an den Darmstädter Musikeinrichtungen arbeiten, werden damit ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Den Darmstädter Musikpreis 2019 erhält die Komponistin Barbara Heller. Stefan Willert berichtet.
Fünffingerturm, komponiert von Barbara Heller. Eine Anspielung auf den Hochzeitsturm auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Das Stück wird ausschließlich auf den schwarzen Tasten des Klaviers gespielt. Die Komponistin wird in diesem Jahr mit dem Darmstädter Musikpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis wird im November im Rahmen eines Preisträgerkonzerts überreicht. Oliver Kolb von der Akademie für Tonkunst in Darmstadt hat sich für Barbara Heller als Preisträgerin stark gemacht. Er verweist vor allem auf den experimentierfreudigen Stil der Komponistin.
Sie hat einen eigenen Weg, wie sie mit Tönen umgeht. Sie ist jetzt nicht so, bei Darmstadt assoziiert man natürlich viel Ferienkurse für neue Musik. Also sie ist jetzt in dem Sinne jetzt nicht so eine typische Avantgarde-Komponistin in dem Sinne. Ja, aber gerade das macht einen Zugang, schafft einen Zugang eben auch zu breiteren Kreisen, weil moderne Komponisten heutzutage oft ja auch sehr spezialisiert arbeiten, für Spezialensembles schreiben.
Barbara Heller arbeitete in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zunächst als freiberufliche Pianistin. Seit Ende der 80er Jahre hat sie sich dann ganz aufs Komponieren konzentriert. Zu dieser Zeit galt das noch als reine Männerdomäne. Für Barbara Heller ist das Komponieren eine Leidenschaft.
Das Ganze ist eine Sucht. Und dann suchst du auch, weißt du, sitzt da und bist süchtig und suchst wieder einen Klang.
Barbara Heller, 1936 in Ludwigsburg geboren, gehört zu den wenigen Frauen ihrer Generation, die es gewagt haben, den Beruf der Komponistin zu ergreifen. In Darmstadt wird sie jetzt auch dafür geehrt, dass sie diesen unüblichen und steinigen Weg unbeirrt verfolgt habe, wie es in der Begründung des Darmstädter Förderkreises Kultur heißt. Barbara Heller selbst beschreibt das, was sie macht, fast wie einen Rausch.
Beim Komponieren driftet man so ab, das ist wie ein zweites Leben, da ist man ganz weit weg, woanders und da wird alles vergessen und dann ist es so wie Aufwachen nach einer Nacht, nach einem Traum und dann muss man gucken, wo bin ich eigentlich, was ist hier los und dann kommt das Alltagsleben und diese zwei Leben sind sehr unterschiedlich und sehr anstrengend.
Der Darmstädter Musikpreis wird seit rund 15 Jahren vom Darmstädter Förderkreis Kultur und der Sparkasse Darmstadt verliehen. Das Förderstipendium in Höhe von 2.000 Euro erhält in diesem Jahr der 16-jährige Posaunist Ferdinand Heuberger. Der Darmstädter Musikpreis wird im November in der Zentralstation in Darmstadt überreicht. Bei dem Preisträgerkonzert an diesem Abend werden Stücke der beiden Preisträger gespielt.
Der Darmstädter Musikpreis geht an Barbara Heller in diesem Jahr. Stefan Willert hat sie getroffen. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ihnen ein schönes Wochenende.